Vielen Dank, dass ihr uns mit hineingenommen habt, den Herrn zu preisen. Ja, danke schön. Ja, die Beate ist ja auch schon ein bisschen auf unsere Dekoration hier eingegangen und mich hatte es die Tage auch ein Stück inspiriert. Ich kam hier irgendwann im Laufe der Woche rein und sah auch mal wieder nach vorne und dachte so, was ist das denn? Entschuldigung, habe ich zuerst gedacht, weil ich habe es nicht gleich erkannt und bin dann hingegangen und dachte so, ein bisschen so irgendwie wilden Popstars vielleicht, aber es macht natürlich nicht wirklich Sinn bei einer Adventsdeko und dachte, nein, das müssen die drei Weisen sein. Ne? Dachte ich, na, macht ja auch Sinn. Da war mein nächster Gedanke, aber ist ja gar keine Krippe da irgendwie. Ich weiß nicht, ob es einem, dem einen oder anderen von euch vielleicht auch so gegangen ist, ihr habt hier nach vorne geschaut und dann so, stimmt, da sind ja vielleicht drei Weise, aber gar keine Krippe. Dachte ich so, Und da kam mir so der Gedanke, naja, macht natürlich auch Sinn, die sind eben noch nicht angekommen, die sind unterwegs, die sind auf dem Weg. Und dann dachte ich, ja, ja, stimmt, hatte ich noch nie, natürlich, dass die einen längeren Weg hatten, da hatte ich schon mal gedacht und so, aber wie mag das wohl für die gewesen sein? Das waren ja welche, die kamen von sehr weit weg. Ich würde mal so Iran, Irak, irgendwo die heutige Ecke so denken, dass sie da so aus dem Zweistromland kamen, sozusagen. Also da, wo Mosen mal gewohnt hat, ne, da um die Ecke und dann die nächste links ungefähr, dass da die drei Weisen ungefähr hochkamen. Hochkultur damals, aber mit ganz wenig Offenbarung über denjenigen, der diese Erde eigentlich geschaffen hat. Die wussten ganz wenig, obwohl es sehr geistlich offene Menschen waren. Ne, dies ist jetzt hier, Luther hat das mit den Weisen übersetzt, wenn die in der Weihnachtsgeschichte hier auftauchen im Matthäus-Evangelium. Aber eigentlich steht da eben, dass es eben Astrologen waren. Und das war damals auch, wenn es so um Religion ging, um Kult, irgendwie, dass irgendein Götze verehrt wurde, dass die Sterne da immer mit dabei waren. Das war da ganz normal. So aus direkt christlich sozialisiertem Blick waren das also jetzt nicht die Ersten, die man jetzt eigentlich bei Jesus an der Krippe erwarten würde. Ich würde sagen, die waren ziemlich okkult unterwegs, aber sie sind dann doch unterwegs. Etwas ist passiert. Gott hat in ihre Dunkelheit hat er ein Licht gegeben, ein Licht, was sie aufgeweckt hat. Das hat sie aufgeweckt. Und okkult heißt ja nicht, dass automatisch jemand von Gott und Jesus Christus keine Ahnung hätte. Auch heute gibt es Menschen, die tief okkult sind, die Jesus Christus sehr wohl kennen, aber eben ganz ausdrücklich Nein zu ihm sagen. Damals, auch bei denen, war das ein Stück weit anders. Die kannten, denke ich, eine ganze Menge geistliche Größen. Und dann kommt da irgendwie so ein neues Licht, ein Stern. Haben sie gesehen, ein Stern, der aufgeht. Und der hat sie berührt in ihrer Dunkelheit. Wir haben gerade das Lied gesungen, Licht dieser Welt. Und ich weiß nicht, ob dir mal der Hintergrund aufgefallen ist. Ist mir schon am letzten Wochenende oder vorletzten aufgefallen, das ist ein ziemlich radikaler Hintergrund. Hat das jemand gemerkt? Vincent, kriegst du die Folie von Licht dieser Welt gerade noch mal dran? Lass uns da noch mal hinschauen, weil manchmal gibt es ja auch so Dinge, die als Botschaft kommen, die man gar nicht geplant hat. Wenn ihr euch das jetzt mal anschaut, Licht dieser Welt, was ist das da im Hintergrund? Das ist irgendwo in der Kirche, denke ich, aufgenommen, aber etwas, was ich persönlich sehr komisch finde für ein Haus, wo man Gott, den Gott des Lebens ehrt, dass so eigentlich in allermeisten Kirchen, die älter sind, hast du irgendwelche Grabmäler. Ne? Da hast du Grabplatten von irgendwelchen Fürsten, Grafen, Herzögen, hast du nicht gesehen, die sich da haben beerdigen lassen. Ich war einmal sehr erschrocken, da vor ein paar Jahren war ich in London und habe Westminster Abbey habe ich besichtigt und da gehst du wirklich von einem Begräbnisding in der Kirche zum nächsten. Da gab es dann auch so eine Führung und da habe ich mich dann so erschrocken, weil ich dachte, hey, hallo, wie kann man einen Gottesdienst zu einem Friedhof machen? Also eine ganz schiefe Tradition, die es da gegeben hat in der Geschichte, aber da steckt auch etwas ganz Tiefes und Wahres drin, wie bei diesen Sterndeutern. Da sind diese Platten, wo irgendjemand beerdigt ist, tot, und vor dem Tod brennt ein Licht, was heller ist. Da ist dieser kalte Stein, dieser karge Stein, der vielleicht noch erzählt von dieser Person, die aber in der Regel auch keine wirkliche Rolle mehr hat, aber davor brennt ein Licht. Und so ist es eben auch mit unserer Welt. Da ist eine verlorene Welt, eine kalte Welt, eine tote Welt und dann brennt da ein Licht. Und so haben es auch die, kannst du wieder ausmachen, Vincent, dankeschön, dankeschön. Und so haben es auch diese Sterndeuter erlebt, sie kamen schon aus einer toten Welt, aus einer verlorenen Welt. Aber etwas hat sie auf den Weg gebracht. Und dann sind sie unterwegs. Und sie sind auch voller Überzeugung. Ne? Ich habe bei der Vorbereitung der Predigt, musste ich auch nochmal so an den Kämmerer aus Äthiopien denken. Vor ein paar Wochen war der dran in der Verkündigung. Und der hatte sich ja auch ungefähr seine 4000 Kilometer zu antiken Zeiten auf den Weg gemacht. Das muss man erstmal bringen. Also ich hätte heute schon Respekt, wenn ich sage, ich muss 4000 Kilometer zurücklegen irgendwie, vielleicht mit dem Auto. Aber zu damaligen Zeiten, und bei denen wird das ähnlich gewesen sein. Ne? Vielleicht waren es auch nur 3000 Kilometer bei ihnen, aber doch ein ganz schönes Ding. Sie machen sich auf den Weg und sie suchen, so ist es, als sie in Jerusalem angekommen sind, sagen sie, wo ist der neugeborene König der Juden? Das ist ihre Mission, dieser König, den suchen wir. Und sie sind da, sie ahnen nichts Böses, sie haben es wirklich gut gemeint, sie wollen diesen König anbeten und da dann feiert Jerusalem nicht so wirklich mit ihnen, sondern in Matthäus 2 heißt es dann, im dritten Vers, als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Eine schreckliche Reaktion. Das ist immer das, was man in der Bibel so liest, ne? Wenn Leute in Gottes Kraft erleben, ohne Gott zugewandt zu sein, dann hast du dieses fürchterliche Erschrecken, dass Gott ihnen auch Angst macht und so. Ne? Und bei denen, die ein zugewandtes Herz haben mit Glauben, da liest du etwas, sie verwunderten sich, ne, oder sie priesen Gott, weil dann es ankommt, weil diese Kraft, die sie erleben, dieses Wirken, ist ja dann von dem, der ihnen zugewandt ist. Aber das ist hier in Jerusalem leider überhaupt nicht der Fall, zeigt, wie weit auch Jerusalem und auch gerade der König weg sind. Aber wir gucken weiter auf diese Astrologen, diese Weisen aus dem Morgenland und die sind dann weiter auf der Suche, sie folgen weiter dem Stern, denn aus den Schriften forschen können sie ja nicht. Ne? Herodes macht was anderes, sagt dann zu seinen Schlauen am Hof, Mensch, wo wird denn der Christus geboren? Ist auch der absolute Hammer, die Reaktion von Herodes. Der ist nicht ungläubig. Das ist das, was ich wie vorhin gesagt habe. Es gibt den Christus, Gott wird den Christus senden, er merkt, dass der Christus wohl da ist und seine Sache ist, wo ist er? Ich will ihn töten. Weil sonst kommt hier ein neuer König, aber ich bin hier der König. Schlimm, schlimm. Aber Gott hat sich gekümmert und mit dem Stern sendet er sie weiter. Später heißt es, da sahen sie den Stern und waren hocherfreut und gingen in das Haus und dann sind sie bei Maria und Josef, dem Kindlein. Der Stern, das Licht leitet sie und dann kommen sie an. Und die waren wirklich nicht vorbereitet. Das waren okkult gebundene Leute, verlorene, tote Leute. Aber Jesus hat sie gesehen. Ich will euch retten. Und das in schöner Weise, weil die Gnade Gottes, die Rettung Gottes zu erleben, ist ja eine Sache, weil es vielleicht jemandem verkündet wird und der es dann glaubt und so. Und er führt sie direkt an den Punkt, wo das Größte, was eine der größten Sachen der Menschheitsgeschichte passieren. Ich sage jetzt mal eins der größten, weil ich will jetzt nicht in Konkurrenz zum Kreuz treten zum Beispiel. Aber der Umstand, Gott wird Mensch, er ist da und das zeige ich allen und die sind dazu gerufen. Und sie freuen sich und sie knien nieder, sie beten an, sie machen Geschenke und die Botschaft kommt voll bei ihnen an. Es kommt voll bei ihnen an. Christus ist geboren, der König ist gesendet, ich nehme ihn auf. Mission completed. Erfolg. Tja, was sagt uns das? Ich glaube, dass die Bibel uns unter anderem ganz viele Geschichten von Menschen erzählt, die Gott begegnen, mit Gott unterwegs sind, auch mit Gott in Konflikte, in Schwierigkeiten geraten, dass wir von ihnen lernen sollen. Und wenn ich mir diese drei Weisen aus dem Morgenland angucke, dann beeindruckt mich etwas an ihnen. Und zwar, dass sie so wenig wissen, so wenig haben, aber sie lassen sich von Gott berühren und von Gott ziehen. Und es kostet sie etwas. Das waren jetzt nicht die Ärmsten, Ja, also die werden ja zum Beispiel auch beim König vorgelassen. Also man darf sich jetzt nicht so drei zerlumpte Personen vorstellen. Vielleicht hatten sie auch noch ein bisschen Gefolge durchaus dabei. Ne, also sie werden ja sogar auch vor den König gelassen. Also so ein bisschen was hergemacht haben müssen sie schon auch. Sonst wären sie da, denke ich, nicht vor den König gekommen. Aber sie, jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren. Sie kommen da vor den König, genau. Aber es hat sie was gekostet. Die waren schon ausgestattet, ja. Also ich denke, die werden schon so ein ordentliches Kamel dabei gehabt haben. Aber wer von euch hat schon mal auf dem Kamel gesessen? So. Wer von euch fand das richtig gemütlich? Die werden nicht umsonst auch als Wüstenschiffe bezeichnet, ne? Das kann nämlich ganz schön hin und her gehen, ja. Also so bei Manfred im Auto ein bisschen mitfahren ist was anderes, ne? Nee, also das ist gut, das ist ein gutes Beispiel, ja, also es war jetzt nicht, dass es dann noch schlimmer ist oder so, ja, nein, aber wenn so auf dem Kamel, ich meine, das ist schon gut, aber das ist schon auch ein ganz schönes, ja, also so zu komfortabel darf man sich das nicht vorstellen. Das haben sie auf sich genommen und auch mit einer gewissen Unsicherheit, ne, also die hatten natürlich ein gewisses Vertrauen in die Geschichte mit den Sternen, wie das so funktioniert, aber wo mag das hinführen? Aber sie haben es gewagt. Sie haben was auf sich genommen und sie haben was gewagt. Und ich finde, das ist ein wichtiges Motiv, auch in der Weihnachtsgeschichte. Auch als damals Maria und Josef losziehen, ne? Dann, die war ja nun wirklich hochschwanger, die Maria. Wirklich hochschwanger. Ich meine, der Josef, denke ich, wird einen Esel für sie gehabt haben, ne? Weil diese ganze Wanderung als Frau im 8. oder 9. Monat schwanger, ich glaube, das hätte nicht wirklich funktioniert auf dem Weg. Und auch später überhaupt. Ärmlich, gut, sie haben das Beste in diesem Stall dann irgendwie draus gemacht. Aber später kommt es, dass Herodes seine Hand ausstreckt nach diesem Kind, er will es töten. Und es passiert dieser fürchterliche Kindermord des Herodes, sodass praktisch Maria und Josef sogar fliehen müssen. Lebensbedrohung. Unfreiwillig auf dem Weg bedroht, aber für Gott, für das Richtige. Ja, der Christus ist geboren, Maria und Josef wissen, wen sie da geboren haben, wer da gekommen ist. Und sie sagen, okay, für dich, Herr, sind wir unterwegs. Und diesen Gedanken finde ich an dieser ganzen Geschichte mit Weihnachten auch wichtig. Da haben sich Menschen auf den Weg gemacht, weil Gott das Teure, das Wertvolle schenken möchte und es darf etwas kosten. Es darf etwas kosten. Es gibt viele Dinge, die von uns etwas verlangen. Die meisten von uns werden in irgendeiner Art von Beschäftigung stehen, wo du arbeitest. Ob du jetzt irgendwo an einer Maschine stehst, an einem Schreibtisch sitzt oder irgendwie jemanden pflegst, jemanden versorgst, ganz egal. Wir werden eine Arbeit haben, die manchmal ganz schön anstrengend sein kann. Vielleicht du manchmal auch die Nase einfach voll hast, da ich denkst, Mensch, eigentlich würde ich gern was anderes machen. Das kann richtig belasten. Familie ist schön, Familie ist manchmal aber auch nicht schön. Manchmal kann Familie auch anstrengend sein. Das nervt dich, aber du musst dich dem stellen, musst damit umgehen. Du hast vielleicht gewisse Pflichten, gewisse Sachen, die du machst und Dinge kosten dich etwas. Und dann gibt es eine Versuchung, die da heißt, so, aber Gott, da möchte ich doch endlich mal meine Ruhe haben. Da möchte ich auftanken. Da möchte ich empfangen. Und das ist richtig und gut. Und genauso ist Gott. Er ist der gute Vater. Er ist der Vater des Lichts. Und es heißt im Wort sogar, der alles darreicht zum Genuss. Jesus ist der gute Hirte, der in Johannes 10 spricht, ich möchte, dass ihr das Leben habt, dass ihr das Leben in Fülle habt. Gott möchte unser Leben. Und alles, was dem im Wege steht, hat er auch Dinge getan, um das zu überwinden, damit du und ich leben können. Für die Ewigkeit, aber auch hier auf Erden schon. Und er ist der gute Vater, der seine Kinder versorgt und liebt. Aber trotzdem sind wir nicht einfach nur ein Glas, was er immer wieder vollfüllt und fertig, sondern er hat uns als Menschen nach seinem Bilde geschaffen. Und genauso ist es auch mit dem Herrn, dass wir auf einem Weg sind. Und wie gesagt, wir sollen empfangen und er möchte uns Kraft geben, uns Trost geben, uns auftanken lassen. Aber es ist auch wichtig, die andere Seite zu bejahen. Und genauso wie du in deiner Arbeit bist und es dich manchmal was kostet, wie du einen Ehepartner hast, Kinder hast und es dich manchmal was kostet, und das ist ein Teil einfach des Lebens, ist es mit Gott auch. Und es ist so wichtig, dazu immer wieder auch Ja zu sagen. Wir haben die Seligpreisung gelesen und ich will sie noch einmal lesen, weil da was ganz Interessantes eigentlich kommt. Es ist immer wieder so eine Spanne, die in jedem dieser Verse deutlich wird. Ich lese einfach noch mal ein paar. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Das heißt immer ein Lob an den Beamer. Dankeschön. Gucken wir mal direkt dahin. Das sind so zwei Sachen. So selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Ist das automatisch so? Wie wird aus Armut, geistlich arm zu sein, ein Empfangen, ein Besitzen des Himmelreiches? Nicht einfach so. Man kennt viel Armut verschiedenen Gesichts, daraus wird nicht automatisch ein Segen. Wer aber vor Gott erkennt, ich merke, wie viel ich von dir nicht habe. Und auch ich sage das zu mich und das ändert nichts daran, dass ich Pastor bin. Manchmal merke ich, Mensch, Herr, ich merke, wie viel ich von dir nicht habe. Ich merke, wie sehr ich dich brauche. Jesus, ich merke, wie viel ich dich noch kennenlernen möchte und muss. Und das vor ihm öffne, dann öffne ich aber auch eine Hand, die der Herr wieder füllen kann. Das ist eine andere Situation, als wenn jemand vielleicht genauso arm ist, aber es gar nicht merkt und sein Herz nicht vor Gott öffnet. Oder selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Nur weil man Leid trägt, kommt da nicht automatisch dann hier wie so etwas Gutes raus. Man kann Leid auch sehr destruktiv tragen. Kennt ihr Menschen, die Leid tragen? Und das gilt ja für jeden immer wieder auch. Ne? Das ist ja keine Wahl, ob ein Mensch auf dieser Erde mal Leid tragen wird oder nicht. Es gibt unterschiedliches Maß, aber jeder hat damit zu tun. Man kann das Leid auch im Vorwurf tragen. Ach, oder im Selbstmitleid. Was mir wieder passiert. Ja, das musste ja wieder so kommen. Ja, so gut wie du, so gut möchte ich es auch mal haben. Oder einfach, oh, wie ungerecht ist das, einfach Bitterkeit und Vorwurf. Und das gilt für Christen leider ganz genauso. Und dann passiert das hier nicht, denn sie sollen getröstet werden, weil das Herz sich hart macht, dunkel wird, ärgerlich wird, auch vielleicht andere angreift. Ja, das heißt, wir haben Dinge, die uns herausfordern. Vielleicht merken wir, wie geistlich arm wir sind. Wir erleben ein Tragen von Leid. Aber kommt Gottes Lösung da rein? Oder lösen wir es so, wie die ganze Menschheit es eigentlich auch löst? Also ohne Jesus praktisch. Jesus will uns ja lehren. Er will uns formen. Wie Jünger damit umgehen. Ich persönlich begeistere mich auch nicht für Leid, keinesfalls. Aber ich habe erlebt, Leid und Leid muss nicht das Gleiche sein. Denn wenn das passiert, dass er tröstet, habe ich schon viele Menschen sagen hören, ich will die Situation nicht nochmal erleben, die ich erlebt habe, aber ich möchte sie auch nicht missen, erlebt zu haben, weil er mir so nahe war. Und das kann uns zutiefst verändern. Ich nehme nochmal Vers 9. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Friedfertig zu sein ist gar nicht so einfach. Was heißt friedfertig sein? Friedfertigkeit kostet Energie. Es bedeutet, es gibt eine Schwierigkeit, die mich angreift und ich hänge da drin. Und ich könnte gut mit Angriff, mit Vorwurf, mit Verhärtung, mit Fluchen vielleicht und allem Möglichen, mit Rückzug, was ich was, reagieren. Und das dann eben nicht zu tun, sondern zu fragen, Jesus, Herr, was ist deine Art? Was sagst du? Und oftmals wird er als erstes sagen, gib auf dein Herz Acht, dass es rein bleibt. Vergib. Bleib in der Vergebung. Das hat nichts damit zu tun, dem anderen damit zu sagen, ist ja nicht so schlimm und passt ja alles und doch, naja. Das heißt, vergib einfach, weil auch ich dir vergeben habe, pass auf dein Herz auf. Und als zweites wird er wahrscheinlich sagen, oder vielleicht auch gleich als erstes, bete für die andere Person oder die Personen. Bete dafür. Dann, sie werden Gottes Kinder heißen. In dem, was Beate vorgelesen hat, hat sie dann, werden Söhne Gottes heißen. In dem, was du vorgelesen hast, da haben die Damen unter uns vielleicht gedacht, wie soll das jetzt sein? Aber wisst ihr, es bedeutet, dass der Sohn in uns scheint. Und dafür ist es ein Stück, es ist unerheblich, ob du Männlein oder Weiblein bist, weil diese Art, Frieden zu stiften, obwohl es etwas kostet, obwohl es schwierig ist, ist eben das tiefste Gemüt und auch das, was Jesus uns hier auf Erden gezeigt hat. Und wenn du dich in Frieden stiften investierst, da scheint von Jesus in dir etwas auf. Und es ist einer der tiefen Wünsche Gottes und der Wille, was er möchte, könnte auch sagen, Gottes Vision mit dem Menschen, der wir uns andocken sollen, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Das ist eine Sache, was in einem Menschenleben passieren soll, was er möchte, dass Christus uns Gestalt gewinnt. Und in Frieden stiften, was eben nicht nur guter Wille ist, das ist ein Teil, guten Willens zu sein. Ja? Aber es gehört einiges mehr. Und es ist so kostbar, wenn das passiert. Ne? Ist immer wieder dieser Gegensatz, der etwas kostet. Das sind die sogenannten Seligpreisungen. Es passiert etwas Herrliches. Weil, ich lese jetzt mal nur die rechte Seite, ja? Denn denen ist das Himmelreich. Sie sollen getröstet werden. In anderen Worten, sollen den Trost des allmächtigen Gottes empfangen. Sollen das Erdreich besitzen. Sie, die nach Gerechtigkeit dürsten, sie sollen satt darin werden. Jemand soll Barmherzigkeit erlangen, Barmherzigkeit erfahren. Denn sie werden Gott schauen. Gott schauen. Gottes Kinder heißen. Und so weiter. Das alles möchte Gott geben, aber es ist ein bisschen wie mit den drei Weisen, die da unterwegs sind. Die Dinge nicht haben, die einen Weg haben, das heißt auch Geduld, die ein Stück ausharren müssen, die selber auch gerufen sind, etwas zu tun, nämlich vorwärts zu gehen, dann aber Herrliches empfangen sollen. Und natürlich bist du, wenn du ein Kind Gottes bist, erheblich besser aufgestellt als einer der Weisen, das ist klar. Aber bei dem, wovon ich gerade gesprochen habe, ist es ein Stück ähnlich. Dinge haben wir eben noch nicht. Deswegen ist es ja gerade ein Weg. Deswegen müssen wir ja gerade ein Stück aushalten, ne? Weil wir es eben noch nicht haben. Und auch das, worauf wir eigentlich zuarbeiten, beten und warten, dass es geschieht. Ne? Wir haben keine Sicherheit. Ne? Wir haben keine Sicherheit. Das wird auf jeden Fall dann passieren, wenn ich jetzt mit diesem Leid aushalte, Gott wird mich trösten oder so. Sondern ich hoffe darauf, ich erwarte das. Ja? Oder ich setze mich ein für den Frieden und ich kann aber keinen Schalter umlegen. Zack, jetzt habe ich ihn und jetzt ist alles gut. Es ist diese Unsicherheit, dieser, ich möchte es auch sagen, heilige Kampf, um diese Dinge dann zu erringen. Die drei Weisen aus dem Morgenland, ein wichtiges Ding. Und dann kommen sie an der Krippe an und erleben Freude. Das ist immer wieder auch der Zuspruch der Bibel, die Verheißung dieses, es wird sich lohnen, aber wirf dein Vertrauen nicht weg. Und da, wo du jetzt eigentlich merkst, du bist auf dem Weg, was auch immer dich plagt, ob es eine Angst ist, ein Leid, eine große Frage, vielleicht auch ein Zukunftszweifel oder. Halt an ihm fest und schau dieses Weihnachten, das sagt, er ist nicht nur da. Das Besondere an Weihnachten ist, hey, Jesus, du wirst ja wie ich. Dieses auf du und du, ganz, ganz dicht beisammen. Und es ist eigentlich interessant, wie nah Weihnachten und Pfingsten beieinander sind, wo Gott es dann umgesetzt hat. So, und nun gebe ich meinen Geist über alles Fleisch. Und ich möchte mit euch Geist an Geist sein. Mit Gott Körper an Körper zu sein, das war eben nur in dieser Erdenzeit möglich. Aber ich glaube nicht, dass das, was Gott gegeben hat, mit Geist an Geist zu sein, was Kleineres ist, sondern ich glaube eher was Größeres und sogar für die Ewigkeit ist es angelegt. Mit Gott ganz nah, eines Geistes zu sein. Ich möchte euch dafür noch zwei Dinge ans Herz legen. Dass Weihnachten wirklich Weihnachten für euch wird. Und Weihnachten heißt für mich, eben wirklich mit Gott ganz nah zu sein. Immer wieder dieser Ruf, den wir jedes Jahr feiern, hey, komm Gott näher. Komm Gott näher, werd mit ihm ganz nah. Komm mit Gott auf du und du, komm ganz in diese Nähe. Und ich glaube, das ist zutiefst das Herz des Vaters, warum er Jesus eben gesendet hat. Ich möchte mit euch nah sein, Herz an Herz sein. Werdet meine Kinder. Und ich bin selber Vater und ich möchte sagen, da ist im wahrsten Sinne Worte das Herz, worum es geht. Auch mit den Kindern ganz nah zu sein, eines Herzens zu sein. Und Weihnachten jedes Jahr wieder ein Ruf in unserer, also sich zu investieren, in diese Nähe zu kommen, tiefer hineinzukommen. Aus all dem, was dich vielleicht weggerissen hat, dich anders geprägt hat. Und dazu möchte ich dir gerne wieder nochmal zwei Sachen ans Herz legen. Und das eine ist, mache dich neu frei. Schau, was dich eigentlich alles bindet, dich ablenkt, dass du diese Nähe nicht lebst. Denn wenn ich mal so hier so rumschaue, möchte ich glauben, dass die allermeisten das schon ziemlich gut wissen mit dieser Nähe Gottes. Aber wir alle, und mich schließe ich ein, kennen sehr gut diesen Kampf. Das umzusetzen ist zum Teil gar nicht so einfach. Und dann wissen wir sehr wohl, wie wir das mit dem Herrn machen sollten und was dran wäre. Aber irgendwie, ja, dann hat es da wieder Zoff gegeben und das hat man ja zu tun. Und irgendwie, da habe ich schlecht geschlafen, dann wird jemand krank oder was nicht was passiert. Und plötzlich ist was verloren, jetzt muss ich mich kümmern und alles läuft anders. Und irgendwie, bums, ist der Tag schon wieder rum. Ach, ist ja schon wieder Sonntag. Ja. Und das kann durchaus eine Not sein, in diese Stille, so wie er sich zu finden und sich an Jesus wieder auszumachen. Guck, was in deinem Herzen los ist. Vielleicht ist es etwas, das Gott ganz neu zu sagen, Herr, ich gebe dir mein Herz. Nicht, weil du dich neu bekehrst, sondern weil du sagst, Herr, ich möchte meinen Alltag mit dir zusammenleben. Und ich glaube, dass das das größte Interesse ist. Es ist gut und heilig, Gottesdienst zu feiern am Sonntag, finde ich super. Könnten wir auch dreimal die Woche machen, also ne, ist eine super Sache. Aber diese ganzen vielen, vielen Stunden über die Woche, glaube ich, dass es Gott so wichtig ist, dass wir die mit ihm teilen. Nicht, weil wir die ganze Zeit Loblieder singen oder die ganze Zeit die Bibel lesen, sondern wir kochen mit ihm zusammen. Wir gehen zusammen mit ihm, mit dem Hund. Putzen zusammen. Ne? Manchmal trifft auch mich das zu Hause, aber man kann auch mit Jesus zusammen saugen. Oder eben andere Sachen tun. Es einfach dem Herrn zu geben. Herr, ich möchte meinen Tag mit dir teilen. Vielleicht kennst du auch das Gegenteil. Da sind ein paar Tage gegangen und du guckst die Tage zurück und denkst, Mensch, irgendwie hatte ich gar nicht wirklich mit dem Herrn zu tun. Dieses, dass es wirklich mal in eine Stille gekommen ist und ein Qualitätsmoment, irgendwie habe ich das verpasst, weil so vieles hat an mir gezogen und dies und das. Und das heißt nicht, dass du irgendwie dann das und das alles nicht tun solltest, sondern, und da kommen wir zum zweiten Punkt, schau, dass du ihm vielleicht wieder ganz neu die Mitte gibst. Es gibt im Alten Testament ein großes Thema, das heißt Götzendienst. Und wir laufen manchmal Gefahr, dass wir denken, das wäre nur ein Thema des Alten Testamentes. Diesen Götzen zu verehren und sowas, dass etwas an die Stelle Gottes tritt. Aber vielleicht nimmst du mal deine Konkordanz. Das Thema wird nicht groß behandelt im Neuen Testament, aber nicht, weil es nicht wichtig sei, sondern weil die Bibel natürlich als Ganzes zu lesen ist, Altes und Neues Testament. Und das Thema Götzendienst wird auch im Neuen Testament aufgegriffen, dass Dinge so wichtig werden wie Gott. Zum Beispiel das Thema Geld, Mammon. Das, was man hat oder Angst hat zu verlieren und dass sich alles darum dreht, um das Thema Finanzen. Finanzen sind gut und wichtig und Geld ist kein Fluch. Aber aufzupassen, dass Gott Gott ist, und das Geld einfach ein Mittel, mit dem wir umgehen. Oder auch die Arbeitsleistung, dass man seine Arbeit gut tut. Und wir alle werden das kennen, dass es manchmal richtig Druck geben kann und du empfindest, es reicht nicht. Und wenn ich richtig durchstarte und richtig mehr gebe, passiert mehr, aber es reicht immer noch. Habe ich das Gefühl, es reicht immer noch nicht. Und es kann sogar die Wahrheit sein, dass es auch nicht reicht. Aber was ist die Antwort? Immer noch mehr und sich noch mehr zu sorgen, das bietet dir der alte Mensch an. Dein Fleisch bietet dir es an, dass Ängste kommen, dass Sorgen kommen und, die dich vielleicht noch mehr antreiben oder einfach sogar auch ein Stück Depression in dich bringen, weil du merkst, du schaffst es einfach nicht. Und dann schau, mach einfach treu, wozu du berufen bist und wo du verpflichtet bist und gib diesen ganzen Salat dem Herrn. Herr, ich gebe dir meine Sorge, ich gebe dir vielleicht auch, dass du wirklich sehenden Auges sagst, stimmt, ich schaffe wirklich nicht so viel, wie es sollte. Aber Herr, du bist mein Gott, lass du es reichen. Das ist auch das Prinzip von Sabbat. Deswegen kann Sabbat funktionieren. Sabbat ist ja nicht, naja, man hat ja Freizeit, schütze sie, ist ja sinnvoll, sondern Sabbat sagt, du darfst einfach eine Zeit der Ruhe haben, auch wenn die Dinge nicht fertig sind, weil er sich letztendlich kümmert. Sabbat funktioniert aus Glauben und durch die Kraft Gottes, die wirkt. Deswegen, wenn du das spürst, es kann auch eine Beziehung sein, die dich total vereinnahmt. Ja? Es kann eine Mutter, eine Tochter, ein Vater, ein Onkel, vielleicht auch ein Freund sein, wo einfach so viel ist und oh, du willst zwar da sein für diesen anderen Menschen, aber du merkst, dass es dich total überfordert. Dann ist die Botschaft auch nicht, dann lass das, sondern die Botschaft ist, guck, Was ist Treue? Was ist Liebe? Und wenn du merkst, es ist trotzdem viel zu wenig, dann gib dieses zu wenig dem Herrn, dass nicht Sorge, nicht Angst, nicht Druck dich bestimmt und dich damit wegzieht, sondern dass du das gibst Herr und demütige dich vor dem Herrn und dass er es reichen lässt, dass er auch Freiheit gibt. Vielleicht hat mancher schon an diese Bibelstelle gedacht, aber genau die habe ich praktisch gerade versucht zu illustrieren, wo Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch, nehmt auf euch mein Joch. Er sagt in Matthäus 11, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und das Wort Joch ist vielleicht manchmal ein bisschen sperrig und wirkt nicht gerade ein Gefühl von Freiheit in deinem Herzen. Aber ein Joch ist ein Werkzeug. Das ist kein es wurde auch missbraucht und wird missbraucht als Instrument der Knechtung. Ja? Es sind Menschen auch hölzerne Jochs und alles Mögliche auferlegt worden. Ja, das ist ein Instrument der Knechtung. Aber das Joch, was hier gemeint ist, ist ein Werkzeug. Ja? Wer von euch hat schon mal ein Klavier mitgeschleppt? Mal gucken. Oh, Respekt an die Damen, die sich jetzt melden. Tiefen Respekt. Ich habe auch mal so ein Ding mitgeschleppt. Das war so ein richtiges, ordentliches 300-Kilo-Gerät. Ja? Das war also kein kleines Piano, geschweige denn ein E-Piano. Ja? Das war also ein Ding, wo man sich also auch richtig wehtun kann, ja? wenn damit was schiefläuft. Ja? Also das ist schon so. Und dann waren aber zwei dabei. Also ich war der Dritte mit dem Viert zusammen. Und dann waren aber zwei, das waren sozusagen die, wie gesagt, die hatten das auch schon geplant. Und die hatten so eine Gurte dabei, ja? So eine richtig schweren Gurte, die auch richtig schon breit waren, um das Gewicht auf der Schulter zu verteilen. Und die waren jetzt auch gar nicht so eine Bodybuilder und so weiter. Also gerade der eine, das war so ein Banker-Typ, ne? Der jetzt auch, also jetzt noch nicht, also eher so ein hagerer Typ, ja, also jetzt kein Strich in der Landschaft, aber jetzt nicht so einer nach dem Motto, trägst ja eh jeden Tag ein paar Klaviere durch die Gegend, weil ist ja auch, ne? Okay. Und dann ging das gut, ja. Und die haben das, und wir haben eben mitgetragen, ne? Wir anderen beiden, ja? Aber das Gewicht zu verteilen, ohne dass es dich kaputt macht. Und auch eine fleischliche Sache ist schnell, oh, ich habe hier ein großes Gewicht, ne, wie jetzt Klavier. Es kann auch sein, diese Aufgabe ist mir ein zu großes Gewicht. Diese Beziehung ist mir zu ein großes Gewicht. Ja, das ist an ganz vielen Stellen der Fall. Da ist etwas in deinem Leben, mit dem du verbunden bist, was auch deine Aufgabe ist, auch ein Stück vielleicht deine Verpflichtung ist, wirklich viel zu schwer. Und dann kann ein oberflächlicher Rat sein, ja, dann mach das nicht, das würde Jesus niemals von dir verlangen. Aber ich würde sagen, Vorsicht, Vorsicht. Ich glaube, was Gott ganz, ganz oft möchte, ist, komm mal in die Wahrheit, dass du sowieso vieles nicht kannst. Komm mal wieder in eine gesunde Demut, dass du Grenzen hast. Und doch, dieses Klavier soll bewegt werden, das können wir nicht stehen lassen. Aber du brauchst meine Hilfe dafür, das zu tun. Das ist mir genauso wichtig, dass in deinem Herzen immer weiter wächst, ja, Gott, ich brauche deine Hilfe und nicht, weil ich zu schwach bin und ich bin minderwertig und überhaupt ich armes Ferkelchen und was ich was oder so. Man darf ja nicht Schwein sagen, das wäre in der Predigt jetzt nicht gut, da muss man auf die Worte achten. Ne? Ich armes Ferkelchen oder so. Ja, und genau das möchte ich, dass du das lernst. Nicht weiche allem aus, was groß und schwer ist, weil in einem reifen, erwachsenen Leben ist es eine ganz komische Haltung, aber es gibt so Christen, die voll in Rückzug sind, die Arbeitsstelle weg, da weg, da weg, die Beziehung raus und so weiter. Nein, die Rettung ist der Erlöser, der uns hilft. Nicht ich weiche den Lasten aus und gehe raus, sondern ich brauche den Erlöser. Genauso wie diese anderen beiden Männer dann so einen Gurt hatten, dieses Klavier dann zu tragen und die sind dann auch heile rausgegangen. Ja? Genauso gibt es andere Dinge, wo du Gottes Ratschluss brauchst, Gottes Hilfe brauchst, Gottes Kraft brauchst, die er auch geben möchte, weil er dich vielleicht genau gebrauchen möchte. Vielleicht bist du in der Pflege für eine Person, in der Obhut für eine Person, wie auch immer. Und du bist eben nicht nur jemand, der deine Arbeit tut, du bist eine richtig wichtige Person und du bist eine Gabe Gottes. Gut, dass du da bist. Ich denke an eine liebe Freundin aus dem Allgäu. Sie ist im Krankenhaus tätig und auch so, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, so eine Station, wo man auch weiß, die Leute werden sterben. Ne? Also so Palliativstation, also irgendwo, nach dem Motto Krankenschwester ist eh ein sehr, sehr respektable Beruf, was man da so leisten muss und dann auch gerade noch mit diesen Extremen und dann Thema Tod und so weiter. Und, und dann hatte sie eben wirklich so diese Gedanken, Mensch, das hatte auch dann mit unserem lieben Corona-Thema zu tun und Impfvorgaben und den ganzen Kram. Und sie erwog dann wirklich auch, ob sie was anderes macht. Ne? Und wie gesagt, wir haben seit Jahren eben da unsere Beziehung und dann darüber gesprochen und dann das auch so mitgenommen, darüber zu beten, weil die Frage, was ist denn jetzt die Führung, was sagt eigentlich der Herr dazu? Ne? Und ich hatte ganz stark in meinem Gebet so diesen Eindruck, hey, du bist so ein Licht auf dieser Station. Wenn du diese Station verlässt, dann geht eine ganz wichtige Botschafterin Gottes. Nicht nur von der Botschaft, die sie gibt, sondern auch in dem, wie sie ist, ja, aus ihrem Sein heraus. Ne? Das hat sie auch immer wieder erlebt, ne? Dass die Leute sich über ihre Freundlichkeit, über ihre und über ihre Liebe gewundert haben, wie sie es gemacht hat, weil diese Art, wie sie diesen Job da als diese Krankenschwester in dieser Station getan hat, das ist denen wirklich aufgefallen, den Kollegen und auch den Patienten und so. Ne? Ganz davon abgesehen, dass wenn Menschen im Sterben sind, ist natürlich auch, das kann jemand nochmal extra dran leiden, verbittern und auch die Angehörigen und so weiter. Und wenn da jemand ist, der diese Hoffnung an Jesus Christus, diesen Glauben auf Jesus, an Jesus Christus wirklich im Herzen trägt, welch eine Chance und Licht. Und das war nicht die automatische Lösung für sie, aber nach dem Motto zu spüren, was ist denn meine Mission, der tiefere Sinn, warum Gott mich hier hingestellt hat. Und damit auch eine andere Freiheit zu haben, mit Jesus wieder ganz anders ins Gespräch zu kommen. Okay, ich sehe, Herr, dass das Gutes hier ist. Ich merke, du bist da, du brauchst das. Okay, wie kann ich das jetzt machen? Ne? Und sie ist, Gott sei Dank, auch da drin geblieben. Und dann, wie gesagt, treiben war gerade so diese ganze Impfgeschichte, Pflegekräfte so und so weiter, diese Thematik. Und dann gab es da irgendeine Regelung, dass über irgendwelche Tests und so weiter, dann, dass es eine Regelung gab, dass jetzt auch das nicht kein Impfzwang für sie wurde. Zum Beispiel, das war jetzt so in der Sache das Detail und sie weiter mit einem Jahr diesen wertvollen Dienst tun konnte. Und zweimal habe ich das sogar miterlebt, weil jemand aus der Gemeinde eben verstarb und ich habe das da unmittelbar mitbekriegt, was sie da auch gemacht hat. Und genau. Aber das ist eine Sache. Es können auch ganz andere Sachen sein, ne? Wo dich etwas konfrontiert, was echt schwer ist. Und es ist auch wirklich schwer. Ne? Nicht nur, Mensch, Kopf hoch, passt schon und so weiter. Ja? Und ich glaube auch diese Reise, die diese Burschen hier hatten, dass die richtig schwer war, plus gefährlich. Ne? Das ist ja nicht so, wie wenn du im Auto bei uns hier von Hamburg nach München fährst. Du wirst wahrscheinlich nicht überfallen werden und all diese ganzen Geschichten. Damals sah das Reisen noch ein bisschen anders aus an dieser Stelle. Aber wieder, Jesus, du bist es wert. Und das, was du tun möchtest, ist es wert. Ich kenne das auch aus meinem Dienst persönlich. Manchmal sind Dinge echt schwer. Oder wenn ich es erlebe, dass ich Angriff erlebe, sehr massiv angegriffen werde, verletzt werde, sage, nee, du bist es wert, Jesus. Und hilf du mir, gib du mir die Lösung, das zu überwinden. Aber ich glaube, das gilt für jeden Einzelnen. Es gilt für jeden Einzelnen, der Jesus Christus nachfolgt. Sagt, okay, ich bezahle den Preis und Vincent, zum Abschluss mach bitte nochmal diesen Text dran. Oh, Vincent, bist du noch da? Oder ist Vincent schon entrückt worden? Oh, Vincent ist entrückt worden. Na gut. Tja, Jesu, aber er ist ein guter Nein. Okay, Tim kümmert sich kurz, dass nochmal kurz zum Abschluss die Verse hier nochmal herkommen. Und dass wir zum Abschluss nochmal bewusst wurden. Ja, es kostet manchmal etwas, es ist manchmal nicht leicht, aber so wie bei diesen Männern, die da unterwegs waren, sie bei dem Guten angekommen ist, wo Gott sie auch beschenken wollte. Die werden etwas erlebt haben, was sie später noch wirklich ihren Enkeln erzählt haben. Ja? Wir haben den König gesehen, den Christus. Und das ist ja nur ein Ausschnitt. Ne? Gottes Gnade für dich ist größer. Aber dieses, was Gott dir geben möchte, sein Trost, er möchte dir das Himmelreich geben, er möchte dich Barmherzigkeit erfahren lassen, dich erleben lassen, dass du sein Kind bist. Ja? Es ist ja, es zu sein, ist eins. Es aber, dass sein Geist unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir seine Kinder sind, ist nochmal eine Herrlichkeit und Schönheit, die wir empfangen können. Und so weiter und so weiter. Es lohnt sich. Und dass wir gerade dann auch Licht sind in dieser Welt. Von daher, frohe Adventszeit. Lasst uns dem Herrn folgen, der das Licht und das Leben ist für dich, für mich und für alle Menschen, es hier sein möchte, auf dieser Erde. Amen. Wir wollen einen Moment der Stille haben, lass es nochmal sacken und dann gehen wir in eine Gebetsgemeinschaft Und ich werde die Gebetsgemeinschaft mit einem kleinen Gebet eröffnen. Magst du sie abschließen, Beate, oder? Okay, Beate wird die Gebetsgemeinschaft dann abschließen.